Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge im Podcast. Ja, aber ein Podcast übers Brautsein. Diesen Podcast habe ich ins Leben gerufen. Mein Name ist Anne Wolf. Seit 20 Jahren begleite ich Bräute, hauptsächlich als Designerin, weil ich ihnen Kleider anfertige, aber auch seit einiger Zeit als Brautcoach. Denn wenn man heiratet und eine Hochzeit plant, kann auch die eine oder andere Herausforderung aufploppen, an die Oberfläche kommen. Genau, und diesen Podcast, den habe ich jetzt ins Leben gerufen und den mache ich jetzt, weil ich hoffe, dass ich damit Bräute unterstützen kann, dass sie sich inspirieren können, dass sie vielleicht ein bisschen Hilfe finden, ja, dass sie sich für die Themen, die sie beschäftigen, hier einen kleinen Ort finden, wo sie mal reinhören können oder mal reinschauen können. Und natürlich ist der Podcast nicht nur für Bräute oder für Menschen, die mit Bräuten zu tun haben, sondern auch generell für Menschen, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen oder sich dafür interessieren. Denn ich glaube, die Themen, die so an die Oberfläche kommen, wenn man heiratet, das hat meistens nicht nur mit der Hochzeit zu tun. Das sind meistens Themen, die wir ja in uns tragen, die etwas tiefere Wurzeln haben. Also wenn du als People-Pleaser denkst, du musst das jedem Gast recht machen und das im Rahmen deiner Hochzeit vielleicht so ein bisschen bearbeitest, dieses Thema, oder vielleicht auch für dich ein bisschen lösen kannst, auflösen kannst, dann wird dir das natürlich auch später nach der Hochzeit im Berufsleben helfen mit deinen Kollegen oder auch in der Familie. Darum ist es immer gut, wenn sowas kommt und man merkt, das nervt, sich damit zu beschäftigen. Und dafür ist dieser Podcast. Also, herzlich willkommen. Heute möchte ich dir von jemandem erzählen, nennen wir sie mal Jana. Und zwar hat Jana sich Gedanken gemacht, ob sie dieses Ritual, der Vater führt die Braut zum Altar, ob das für sie stimmig ist oder eben nicht. Ich habe dazu mit ihr ein Coaching gemacht und ich möchte dich gerne so ein bisschen mitnehmen, also relativ gut zusammenfassen, wie dieses Coaching ablief, über was wir gesprochen haben und wie sie sich entschieden hat. Weil ich glaube, sie ist nicht die Einzige, die sich darüber Gedanken macht. Genau, also los geht's. Wie war das? Also, Jana, wie auch immer, meinte, sie ist selbst Feministin und sie hat das Gefühl, dass dieses Ritual, der Vater bringt die Braut zum Altar, schon sehr traditionell ist und ja, patriarchale Wurzeln hat. Und das stimmt halt mit ihren eigenen Werten, mit ihrer Anschauung nicht überein, auch nicht die Art und Weise, wie sie ihre Beziehung führt, halt sehr gleichberechtigt auf Augenhöhe und alles. Und darum ist sie so hin und her gerissen. Einerseits hat sie ein schönes Verhältnis zu ihrem Vater und kann sich das gut vorstellen und findet das ganz gut. Und andererseits findet sie das halt einfach nicht passend für die heutige Zeit, diese Übergabe der Frau von einem Mann zum anderen Mann. Genau, und ich habe gesagt, gut, ich kann das natürlich sehr gut verstehen, dass du dir da diese Gedanken machst und bist du nicht die Einzige. Und lass uns doch mal reinschauen. Und was wir gemacht haben, als erstes habe ich ihr so ein bisschen was über den historischen Kontext erzählt, wo das herkam. Dann haben wir im zweiten Schritt so ein bisschen überlegt, okay, warum hat sie da, ja, warum fühlt sie sich nicht wohl dabei? Also was sind diese Werte, die das, oder was triggert das bei ihr? Mit was fühlt sie sich da nicht im Einklang? Das war so der zweite Teil, um so zu gucken, warum ist das für sie eben eine Frage? Ist ja nicht für alle eine Frage, aber für sie war das halt eine Frage. Und im dritten Teil haben wir dann überlegt, wie wir, oder ob es eine Möglichkeit gibt, dass sie dieses Ritual in ihre Hochzeit integrieren kann. Das waren so die drei Teile. Und da nehme ich dich jetzt ein bisschen mit rein. Und zwar erzähle ich vielleicht als erstes mal was, wo kommt das denn überhaupt her, diese Brautübergabe. Und zwar ist das lange her, dass es dieses Ritual gab, als Frauen eben noch so gut, also einfach noch gar keine Rechte hatten und wirklich darauf angewiesen waren, auf einen Mann. Und da war es so, also das war, dass der Vater die Frau, die junge Frau, Ehen wurden arrangiert, eben aus finanziellen Gründen oder aus Standesgründen. Die Frauen hatten da meistens nicht viel mitzusprechen, mitzureden. Und der Vater führte dann eben die Braut zum Bräutigam und legte ihre Hand in die Hand des Mannes, was sozusagen symbolisierte, dass die Familien jetzt vereint sind und dass der Vormund vom Vater an den Bräutigam übergeht und jetzt der Bräutigam eben für den Schutz der Frau, der Braut verantwortlich ist. Das war sozusagen die Brautübergabe, da kam das her. Langsam mit der Zeit, so frühes Mittelalter, als dann die Frauen natürlich noch nicht viele Rechte hatten, aber so die ersten Rechte hatten und dann irgendwann auch arrangierte Ehen verboten wurden, war es ja gar nicht mehr so wichtig, diesen Vormund, also diese Übergabe der Hand in die des Bräutigams. Aber was ich finde, was ganz wichtig ist zu wissen, dass diese Brautübergabe hat immer vor den Kirchentüren stattgefunden. Also die Familien haben sich vor der Kirche getroffen, die Braut wurde übergeben und dann sind die Brautleute, also das Ehepaar, sozusagen, da noch nicht Ehepaar, aber das Brautpaar, das Hochzeitspaar ist gemeinsam in die eingezogen, gefolgt von den Familien. Das heißt, in Deutschland gab es das eigentlich so nicht, dieses Ritual, dass der Vater die Braut bis vor zum Altar führt und sie da dem Mann übergibt. So gab es das in Deutschland nicht. Wo es das gab, war eher im angelsächsischen Kulturraum, also in englischsprachigen Ländern, in Großbritannien, in den USA. Und ich glaube, dass wir das daher auch kennen. Weil natürlich in Hollywood-Filmen haben wir das ja so gesehen. So sind wir ja sozusagen aufgewachsen mit diesen Bildern. Also das haben wir ja gelernt, dass der Vater die Braut zum Altar bringt und alle sind ganz emotional und weinen und freuen sich und vorne trifft sie dann auf ihren Mann. Also sind wir eigentlich geprägt sozusagen von den Hollywood-Movies, dieses Ritual. Und ich finde das schon wichtig zu wissen, wo kommt das her und was ist so dieser Ursprung von so Ritualen. Das ist natürlich auch nicht immer ganz, ganz einfach. Manchmal muss man sich das irgendwie so zusammensuchen und ein bisschen recherchieren. Manchmal findet man einen guten Eintrag irgendwo und dann macht das auch Sinn. Aber in dem Fall finde ich es recht wichtig zu wissen, okay, diese Brautübergabe war wirklich das Legen der Hand in die des Bräutigams. Es fand eigentlich in Deutschland vor den Kirchentüren statt und das Brautpaar ist gemeinsam nach vorne zum Altar geschritten. Und dieses, dass der Vater die Braut dem Bräutigam übergibt, vorne am Altar, das kennen wir eigentlich aus Hollywood-Filmen. Das ist auch, man nennt es auch die amerikanische Eröffnung, dass der Vater sozusagen die Braut zum Altar führt. Genau, das habe ich dann auch Jana so nochmal erzählt und erklärt und sie fand das auch ganz interessant. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, was das dann für sie bedeutet, dieses Ritual, was sie damit verbindet. Und sie meinte, für sie ist das halt rückschrittlich, also dass der Vater halt sozusagen die Braut einem anderen Mann übergibt. Das hat halt nichts mit ihrer Beziehung, mit ihrer Einstellung zu tun, dass sie halt ja eine gleichwertige, gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe führt. Und genau, und da war sie so im Konflikt. Ich habe es dann auch gefragt und ich so, ja, welche Werte sind denn da in Gefahr, wenn man das so wahrnehmen würde? Also wenn jetzt alle Gäste denken so, oh, sie wird jetzt übergeben von einem Mann zum anderen. Was wäre dann das in dir, was da Alarm schlägt? Und dann meinte sie, naja, es ist halt so diese Selbstbestimmtheit, diese Freiheit zu entscheiden. Ich habe mich ja für diesen Mann entschieden. Ich bin ja eine Selbstständige, ich bin ja eine erwachsene Frau, die arbeiten geht, die ihr eigenes Geld verdient, die Gleichberechtigung wichtig ist. Und genau, da hat sie das Gefühl, dass wenn sie dieses alte Ritual macht, dass das irgendwie gegeneinander kämpft, dass das nicht in einem Einklang ist, also für sie jedenfalls. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, dass das ja ganz natürlich ist, wenn man so Werte, die einem wichtig sind, eben diese Selbstbestimmung, die Freiheit, wenn die sich angegriffen fühlen, dass man dann natürlich stark drüber nachdenkt und überlegt, kann ich das machen oder kann ich das eben nicht machen. Ich habe sie dann noch gefragt, ob, wenn jetzt die ganzen Gäste, sie da, die kennen sie ja, die wissen ja, was sie für eine Beziehung hat mit ihrem Partner und wie sie selber ist. Das sind ja alles Menschen, die sie kennen. Und ob es dann passieren könnte, dass jetzt einer von den Gästen denkt, oh, die lässt sich jetzt von ihrem Vater nach vorne führen. Na, so eine gleichberechtigte Beziehung scheint sie ja wohl doch nicht zu haben. Und dann hat sie so geschmunzelt und meinte so, nee, wahrscheinlich irgendwie nicht. Und dann haben wir aber noch überlegt, was bräuchte es denn, dass dieser Wert, der für sie so wichtig ist, die Freiheit und selbst zu bestimmen, wie könnte man das Ritual gestalten, dass diese Werte für sie auch in diesem Ritual vorhanden sind. Also nicht nur dieses, ich habe da diesen gemeinsamen Weg mit meinem Vater, den ich sehr schätze und mit dem ich viel verbinde und mit dem ich, der mich schon durch vieles begleitet hat. Nicht nur das, sondern auch diese Werte, die ich als moderne Frau einfach habe. Und dann kamen wir auf die Idee, dass sie mit dem Vater bis zu dem Platz läuft von ihrem Vater. Also ihr Vater begleitet sie ein ganzes Stück bis nach vorne zu ihrem Bräutigam, aber eben nur bis zu dem Platz, wo der Vater dann eben sitzt während der Zeremonie. Dort verabschieden sie sich quasi, der Vater nimmt Platz und das letzte Stück, das letzte kleine Stück, geht sie halt alleine auf ihren Partner zu. Und das war für sie stimmig. Da hatte sie das Gefühl, sie konnte aus beiden Welten oder aus beiden, ja, es pochten ja zwei Herzen quasi in ihrer Brust. Ne? Einerseits das mit ihrem Vater zu teilen, diesen Moment und das zu machen, und aber andererseits halt dieses als moderne Frau zu sagen, so, ich will aber auch jetzt nicht zurück in so alte Muster fallen oder sowas. Kann ich total verstehen. Und das war halt eine schöne Lösung, ein schöner Kompromiss, dass sie eben beides haben konnte. Und und ich glaube, dass das bei vielen funktioniert. Also ich finde, dass traditionelle Werte oder Rituale sich nicht unbedingt ausschließen mit den Werten oder mit den Richtlinien oder mit dem, was wir im Heute fühlen und vertreten. Ich finde, man kann viele Sachen auch so ein bisschen adaptieren. Man kann einfach gucken, okay, was kann ich drehen, dass es für mich im Hier und Jetzt stimmig ist. Und für sie war das eben die letzten Schritte alleine auf ihren Mann, auf ihren zukünftigen Mann zuzugehen. Und ich finde, so kann man bei vielen, also vielleicht hast du auch was, wo du denkst, ach, eigentlich finde ich es ja ganz schön, aber irgendwie passt es nicht mehr so ins Jetzt, mal zu überlegen, okay, was in dir schreit denn? Also was will denn gesehen werden? Oder was fühlt sich übergangen, wenn du das jetzt ganz traditionell machen würdest? Und dich dann zu fragen, okay, was braucht es, dass dieser Teil, den ich da übergehen würde oder den ich ignorieren würde, dieses Bedürfnis, wie kann ich das stillen? Und ich glaube, das geht eben nicht nur bei diesem Ritual, wie der Vater die Braut zum Altar führt, sondern das geht mit ganz vielen Dingen. Und ich hoffe, das konnte dir auch ein bisschen helfen. Falls du dich mit dem Thema auch beschäftigst oder falls du dir diese Frage auch gestellt hast. Mich würde es auch total interessieren. Schreib mir total gerne, schreib mir auch irgendwie hier in die Kommentare oder schreib mir auf Instagram. annewolf.couture ist da mein, da findest du mich. Schreib mir gerne, ob dich das Thema beschäftigt oder ob es vielleicht andere traditionelle Dinge bei der Hochzeit gibt, die dich beschäftigen, bei denen du überlegst, geht das jetzt oder geht das nicht mehr? Das würde mich sehr interessieren. Oder vielleicht hast du auch eine ganz eigene Interpretation für dich gefunden, wie du den Weg zum Altar. Bei den meisten ist es ja auch gar nicht, also bei vielen ist es natürlich der Altar, aber bei vielen ist es ja auch, wenn sie eine freie Zeremonie machen, der Ort, wo die Zeremonie stattfindet, wie du diesen Weg zum Altar, diesen Weg zur Trauung, wie du den gestaltet hast. Das würde mich interessieren. So viel dazu. Jetzt wollen wir mal das nächste Interview anhören. Und zwar, das habe ich mit Sarah geführt. Viel Spaß dabei.
Super. Cool. Aufnahme läuft. Vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst. Gerne. Dann würde ich dich als erstes bitten, ob du dich kurz vorstellst und uns erzählst, wann und wo du geheiratet hast.
Also, mein Name ist Sarah. Ich bin 43 Jahre und ich habe am 8.8.2008 geheiratet.
Ja, super. 8.8.2008. Und wo und wie habt ihr gefeiert, geheiratet?
Also wir haben standesamtlich geheiratet. Wir haben in einem alten lothringischen Bauernhaus geheiratet, dort im Stall.
Okay, klar. Hier, ich habe auch noch Stall.
Total schön. Ja.
So ähnlich so ein Haus, ja. Und mit wie vielen Leuten habt ihr ungefähr gefeiert?
Mit 30 ungefähr.
Ah ja. Schön. Ja. Cool. Dann würde ich dir meine erste Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, kannst du dich erinnern, was für dich herausfordernd war? Vielleicht während der Hochzeitsplanung oder am Hochzeitstag? Und warum du das herausfordernd empfunden hast und wie du das für dich gelöst hast?
Also, ich bin knapp 1,90 Meter groß. Nee. Für mich war das Hochzeitskleid kaufen tatsächlich eine echte Herausforderung. Also zum einen bin ich eine Frau, die kein Glitzer mag. Und zum anderen ist meine Körpergröße natürlich einfach eine Riesenherausforderung. Ich wollte mir jetzt nicht unbedingt die Kniescheiben rausnehmen lassen für den Tag, damit ich in das Kleid passe. Und habe dann mir ein Kleid schneidern lassen tatsächlich und wollte eben auch kein weißes Kleid haben und habe dann in dunkelbrauner Wildseide geheiratet.
Ah, cool. Ja, super. 2008.
Ja. Und für uns war natürlich auch so eine Herausforderung zu überlegen, also wen nehmen wir mit? Also wer darf da sein? Weil, also ich habe eine Familie, wir sind riesig. Und wenn ich alle einlade, sprenge ich sämtliche Kapazitäten schon. Und dann haben wir für uns gesagt, wem sind wir denn wichtig?
Ah, auch gute Frage, ja.
Ja. Und haben es daran festgemacht. Also an wem merken wir, dass wir wichtig sind? Und haben dann die Leute eingeladen, wo wir gedacht haben, da ist das so.
Sehr schöne Frage. Und habt ihr sozusagen euch erst diese Frage gestellt, kam dann auf die 30 oder habt ihr euch die 30 schon gesagt, okay, da wollen wir hin?
Nee, wir haben uns die Frage gestellt, wem sind wir wichtig und haben dann ausgesucht.
Mhm. Super. Cool. Ja, fällt dir noch was ein oder soll ich die nächste Frage stellen?
Warte mal, ich gucke mal gerade. Ich habe mir ja schon ein bisschen was vorbereitet. Nee, also gerne nächste Frage.
Okay, gut. Rückblickend, gibt es etwas, was du anders machen würdest wollen? Sagt man so?
Ja. Nee. Alles. Also ich würde genau in dem gleichen Kleid nochmal heiraten. Ich würde den gleichen Mann, also als allererstes den gleichen Mann nochmal heiraten. Das gleiche Kleid nochmal nehmen, die gleiche Location nochmal nehmen und die gleichen Leute auch tatsächlich nochmal einladen, weil natürlich gab es Veränderungen im Leben bis dahin, aber so die Leute, die wir da hatten, das sind auch immer noch die Leute, die uns nach wie vor begleiten. Und war die richtige Entscheidung.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt kommen wir zu meiner dritten Frage. Und zwar, was war dann dein schönster Moment? Also was ist so deine schönste Erinnerung? Und gab es auch einen Moment, der dich sehr überrascht hat, mit dem du vielleicht vorher gar nicht so gerechnet hattest oder den du auf dem Schirm hattest?
Also zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, ich hätte mich nicht so furchtbar aufgeregt eingeschätzt. Also ich kannte den Mann ja, den ich heirate. Und Also irgendwann habe ich gemerkt, mir wird's ganz schlecht, mir ist ganz komisch. Also wir saßen dann, also wie gesagt, standesamtliche Trauung. Und der redete halt dann, der Standesbeamte. Und ich denke, warum wird's mir so komisch? Warum wird's mir so komisch? Und irgendwann schüttelte mein Mann mir so die Hand und sagt, atme! Und ich habe also wirklich vergessen zu atmen. Also das war so, wo ich gedacht habe, das hat mich irritiert, so an mir selber, das ist das eine. Es gab auch einen skurrilen Moment, den habe ich aber während der Hochzeit, also während der Feierlichkeit dort nicht wahrgenommen. Also dieses Haus, in dem wir geheiratet haben, das wird auch für wechselnde Kunstausstellungen benutzt oder genommen. Und an dem Tag habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen, weil mein ganzes Programm war irgendwie auf was anderes ausgerichtet. Und also auf alle meine Hochzeitsfotos an dem Tag war dann da eben, oder zu der Zeit war dann da eben eine Ausstellung von weiblichen Körpern. Also auf allen meinen Hochzeitsfotos sind andere Brüste zu sehen, die nicht mir gehören. Das ist schon, also das, aber also heute kann ich drüber lachen. Als ich dann damals die Hochzeitsfotos zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was? Wo kommen die denn jetzt her? Aber nun ja, jetzt also mit bisschen Abstand ja jetzt dann auch dazwischen kann ich echt darüber lachen. Und der schönste Moment war, das ist, als wir abends nach Hause gekommen sind, mein Mann und ich. Wir haben beide gesagt, das hat echt richtig Spaß gemacht. Wir haben uns vorgenommen, wenn wir es schaffen, 25 Jahre verheiratet zu sein, dann heiraten wir noch mal.
Super. Wie lange habt ihr noch? Ja, naja, ein bisschen noch. Noch 8 Jahre.
Noch 8 Jahre. Aber das wird. Ich bin zuversichtlich.
Schön. Ach, cool. Gibt es noch was, was du teilen möchtest?
Also nicht verrückt machen ist, glaube ich, so das. Also man wird allen nicht gerecht werden, aber wem man gerecht werden kann, ist sich und seinem Partner. Und ich glaube, darauf zu hören und bei sich zu sein bei diesen Entscheidungen. Also als ich damals das Kleid gesucht habe beispielsweise, es gab, also jeder hatte irgendwas immer an irgendwelchen Dingen auszusetzen. Also hätte ich ein Brautkleid gekauft, was meiner Mutter gefallen hätte, wäre ich eine Explosion aus Sahne-Baiser gewesen. Und das wäre halt nicht meins gewesen. Ja, dann hätte ich anderen vielleicht gefallen. Aber wie gesagt, ich habe mein Kleid heute noch, es gefällt mir noch und ich würde es genau so wieder anziehen. Also bei sich zu bleiben, ist, glaube ich, da eine wichtige Sache. Also zu hören, ist das meine Räumlichkeit? Also wenn man überlegt, geht man in die Kirche oder also was ist so meins? Wo sehe ich mich eigentlich? Und naja, natürlich, wo sieht sich der Partner eben auch? Also das so in so einem Teamwork zu entwickeln, zu sagen, das ist die Räumlichkeit, vielleicht will der eine kirchlich heiraten, der andere nicht. Wie kann man es dann gestalten, wenn eben nicht kirchlich so das Ding ist, dass man dann sagt, naja, vielleicht eine freie Trauung oder also, dass man hört, dass man miteinander so einen Plan entwickelt. Genau, und unser Plan ist einfach, also wir werden dann Kitsch as Kitsch kennen. Machen. Und wir werden tatsächlich noch mal in Las Vegas heiraten. Das haben wir uns damals 2008 so, also wenn wir es noch mal machen, dann richtig kitschig so. Und das, also die Idee spinnen wir jetzt schon seit 2008.
Super, hat eine Freundin von mir
Wahnsinn.
auch, die haben auch, weiß nicht, wahrscheinlich auch irgendwie so 2008 vielleicht, ja, dann weiß ich nicht, ich habe es nicht auf dem
Ja.
Schirm. Und die haben jetzt dieses Jahr auch, die sind noch mal nach Las Vegas.
Ja, und ich
Ja.
glaube, das ist also so eine gemeinsame Idee davon, schon recht früh zu entwickeln und sich daran so festzuhalten und jedes Jahr zu sagen, ah ja, du, hör mal, du musst mich noch mal heiraten, dann und dann ist dir schon klar. Und das auch so, naja, so frotzelig, aber schon auch so ein bisschen ernst dann mitzunehmen und so eine gemeinsame Idee zu entwickeln davon. Ich glaube, das trägt auch über die Zeit.
One. Ja, schön. Ach, cool. Ich danke dir für die Einblicke.
Sehr gerne.
Vielen,
Nee,
vielen
also
Dank.
ich würde gerne noch zwei Sachen loswerden. Also ich mag deine Kleider total gerne. Also ich habe sie ja im Fernsehen schon öfter bewundern können. Am besten fand ich das Batman-Kleid. Also
Ja, auch sehr gerne. Manche haben dann immer gesagt, oh, ein Engel. Und ich so, ja.
nee, also ich habe es direkt gesehen. Also ich mag deine Kunst. Also ich finde es Kunst. Ich mag es sehr gerne. Und naja, vielleicht. Kommen
Du
die
sagst
mal
mir
so.
das.
Bitte?
In Las Vegas dann? Kommst du vorbei vorher?
Klar, kein Problem. Total gerne. Also wenn du 1,90 Meter gut verpacken kannst, dann auf jeden Fall.
Das ist ja das Schöne bei den, dadurch, ich mache ja Maßanfertigungen und
Ja.
oft auch Bräute, die sagen, ich finde halt so in den Konfektionsgrößen nicht. Und das ist ja klar, Konfektionsgrößen müssen ja irgendein Schema haben, damit sie funktionieren. Aber die wenigsten Frauen sind, oder viele Frauen sind, sage ich jetzt mal, Oberkörper, Unterkörper, einfach nicht eine Kleidergröße. Also das schon mal. Und dann ist es mit den, natürlich so wie du sagst, du bist, also die Konfektion geht, es gibt auch lange Größe und kurze Größe, aber die Standardgröße geht so von 1,68 aus. Das ist das Maß der Frauen. Und wenn du halt, sag ich mal, über 10 Zentimeter drüber oder unter 10 Zentimeter drunter, dann ist es halt mit den Proportionen schwieriger. Ab dann, ja, manchmal lohnt es sich ja auch rauszufinden, okay, was müsste denn bei mir geändert werden, damit mir so ein Konfektionsschnitt passt? Also
Naja,
man
mir hatten die damals angeboten im normalen Brautladen. Also ich hätte mich dann so auf ein Kleid hätte verständigen können. So, bin also von ja, so 200 Kilometer schon gefahren in den Laden und hatte mir so ein ganz schlichtes, also wirklich kein Glitzer, kein Tüll, so ausgesucht. Und naja, es war halt wirklich auf ein Standardmaß von 1,75 ausgelegt. Ich bin aber jetzt nun mal knapp 1,90. Also, und dann haben sie mir dran geboten, man könnte unten noch ein Stück Bordüre dran nähen, wo ich mich so gar nicht gesehen habe. Also,
aber ja, dann ist ja auch die Frage, das kann natürlich sein, aber nicht immer steckt die ganze Länge nur unten. Also es ist generell die Proportion. Also es ist ja sozusagen Teil, das ist ja alles. Ne? Du müsstest ja überall so ein Stück aufmachen. Ach schön, aber es ist gut, dass du dir dann was hast anfertigen lassen. Ich finde, das ist so ein schöner Prozess und auch dieses. Diese Verbindung zu dem Kleid, ne? Du wirst ja dann wahrscheinlich auch Anfragen gehabt haben und zu sehen, wie das entsteht. Und ja, ich mag das.
Und auch die Farbe, ne? Also ich durfte dann durch diesen Laden gehen und dann mir diese Stoffbahnen angucken, anfassen. Das war auch so eine sehr haptische Sache dann für mich. Und konnte dann auch so Stoff fühlen und habe dann gemerkt, okay, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das ist zu hart, das ist zu kratzig, wie auch immer. Und ja, auf dieser ganzen Bahn von dieser dunkelbraunen Wildseide war, glaube ich, noch also 10 Zentimeter drauf. Und ich hatte das in der Hand und habe gemerkt, okay, und das ist es. Also das hat mit mir irgendwie ge gesprochen. Es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich wusste das dann direkt, dass aus dem Stoff ist mein Kleid. Meine Begleitung, meine Mutter und meine Schwester sind aus der Hose gesprungen. Na, du kannst doch nicht so dunkel. Sag ich, doch, ich kann. So, dann.
Das stimmt, was du sagst, dass auch meine Beobachtung, es gibt halt einfach Stoffe, die stehen einem. Und es ist auch noch Stoffe, die mag man einfach gerne anfassen und andere nicht. Und das kann man gar nicht vorher sagen, das musst du halt einfach fühlen. Das ist halt wirklich eine sehr gefühlsmäßige Sache. Halt dieses Anziehen, wie bewegt er sich, wie fühlt er sich an, das ist total wichtig. Und wenn man da eben eine Auswahl hat, ist das schön, weil man dann ja eben spüren kann, okay, wo zieht es einen hin? Und ich finde, man kann sagen, Farben stehen Menschen und genauso stehen einem auch Texturen und Materialien. Und das ausprobieren zu können, ist super.
Ja, auf jeden Fall.
Ach cool. Ja, dann machen wir uns schon mal Gedanken über Las Vegas.
Ganz schlicht, es muss gar nicht, also kein Glitzer, kein
Also
Tüll.
ein bisschen für Las Vegas.
Nee, da gehe ich eher sowas, also eher so ein Marilyn Monroe-Kleid, weißt du, mit diesem.
Ja, das
So.
kann ich mir auch super für Las Vegas vorstellen. So ein bisschen oh, 50er. Super.
Das
Lass
wäre
doch
ihr.
noch von Elvis trauen, aber.
Aber hallo, natürlich, Kitsch es Kitsch kennt.
Cool, Supi. Ich danke dir.
Na, sehr gerne. Alles Gute für dich.
Danke dir auch.
Tschüss.
Wie hat dir das Interview mit Sarah gefallen? Ich fand den Input mit den Gästen fand ich super, die Frage, die sie sich gestellt haben. Aber was ich natürlich auch ein Thema, was ich immer wieder höre, ist, dass sie mit 1,90 Meter eben die Brautkleidsuche, ne? das Passende zu finden. Das ist wirklich für viele ein Thema, das Passende zu finden. Und auch meine Braut Karin, über die spreche ich in der nächsten Folge, hatte das Thema, das passende Kleid zu finden. Allerdings ging es bei ihr nicht um die Größe, sondern es ging ums Alter. Und sie fand es schwierig, ein Kleid für ihr Alter zu finden und was da ihre, ja, ihre Ansprüche oder ihre Herausforderungen waren, das erzähle ich dir in der nächsten Folge und auch, warum das Ganze emotionaler für sie war, als sie eigentlich gedacht hatte. Das erfährst du in der nächsten Folge. So, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Es hat dir Spaß gemacht, es hat dich inspiriert. Schreib mir gerne, like den Podcast, da würde ich mich total drüber freuen, weil das natürlich hilft, ihn zu verbreiten, und schicke ihn doch gerne mal einer Braut oder einer zukünftigen Braut oder einer Frau oder einem Mann, wer auch immer sich für dieses Thema interessiert. Ich würde mich sehr freuen und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Also, liebe Grüße.